Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen sich, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wie immer zu Beginn der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir sind wahrscheinlich in allen Aktien, die wir hier besprechen, über Vehikel wie den MSCI World zum Beispiel investiert. Wenn wir direkt investiert sind, sagen wir es immer dazu. Und damit, Dominik. Hallo.
Cheers, mein Lieber.
Prost, Prost.
Ich glaube, Folge 26 haben wir. Ich glaube, wir haben ein halbes Jahr um.
Ja, ich glaube auch. Ich müsste mal nachzählen, aber es könnte passen. Ja, also ein ehrliches Jubiläum. Hätten wir eine kleine Torte kaufen müssen oder so.
Ja, beim Vollen dann.
Die gibt es dann beim Vollen. Ja. Genau, so ist es ja. Ja, spannende Woche wieder hinter uns. Vor allem der Freitag hatte es in sich. Ja, Onkel Donald hat schon wieder mit Zöllen um sich geworfen. Diesmal hat es die Europäische Union getroffen. Deine Meinung dazu?
Ja, mit Onkel Donald wird uns nie Fahrt. an den Märkten geht's wieder rund. Er hat ja schon öfter geäußert, dass ihm das ein bisschen zu langsam geht. Irgendwie kommt er sich da auf die lange Bank geschoben vor, vor allem speziell von EU, wo halt irgendwie so Verzögerungstaktik versucht wird, zu fahren, was ich einerseits strategisch sehr gut und intelligent finde, auch von der EU, weil da Trump braucht bis zu den Midterms braucht er halt irgendwelche Ergebnisse, ne? Und die Umfragezahlen stürzen eh schon, er wird immer unbeliebter und so weiter, weil es halt ja in dem Land auch da jetzt ein bisschen enger wird, vor allem mit den Schulden und so weiter, aber das können wir später noch reden. Staatsschulden, ein ganz interessantes Thema. Aber ja, wie du sagst, es geht ihm zu langsam, 50% auf die EU, mit 1. Juni, glaube ich, aktiv. Ein riesiger Brocken, die Märkte verkaufen dementsprechend ab, plus 25% Zölle auf Apple iPhones, die nicht in den USA hergestellt werden, ist die Drohung. Und genau, die Märkte reagieren dementsprechend und Volatilität ist wieder gestiegen. Also ich glaube, wir waren intraday auf 25 oben im VIX, sind aber dann auf 22 wieder runtergekommen, so ungefähr, Daumen mal Pi. Dementsprechend haben meine Hedges sehr gut angezogen, die ich dank dir natürlich eingerichtet habe, professionellst.
Sehr gut.
Und dementsprechend, mein Depot freut sich. Ich kann zu günstigeren Kursen nachkaufen, das Depot bleibt stabil und ja. Aber ja, es ist natürlich wieder Volatilität da. Wie siehst du das tun? Wie hast du das erlebt?
Ja, es ist halt, also Intraday ist, wie du sagst, dann wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Also ja. Ich glaube, langsam hat man, also man sieht an der Börse ein bisschen den Gewöhnungseffekt. Ja. Ich glaube, je öfter das jetzt kommen wird, umso weniger wird das noch für Ausschläge sorgen. Das sieht man schon eindeutig, weil 50% Zölle sind ja auch de facto Handelsstillstand. Ja,
absolut, das ist schon das ist hart. Das sind keine Peanuts.
Braucht man ja nicht mehr drüber reden. Es wird jetzt der nächste Schritt kommen, vermutlich, dass er dann das wieder 90 Tage aussetzt und so weiter und so fort. Also es sind die typischen Spielereien und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Aber ich glaube, der Markt hat sich langsam daran gewöhnt, dass Zölle kommen werden, die dann sicherlich nicht zu hoch ausfallen werden, glaube ich. Also das wäre schon eine Überraschung. Aber dass so die 10% Hürde kommt und dass das eine oder andere vielleicht mit 20% bezahlt wird, das ist, glaube ich, ist in den Märkten eingepreist. Was mich nach wie vor verwundert ist, dass wir nach wie vor höher stehen als zum Liberation Day. Ja. Ja, das ist so ein bisschen ein Warnsignal auch für mich, weil ich es beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, weil die Wirtschaftsdaten, die reingekommen sind, geben das nicht her.
Richtig.
Das sind so die Gedanken, die ich dazu habe. Ich glaube, dass das Thema oder dass das Thema Zölle für die Börsen mehr oder weniger. Also zuerst war es mal so ein heißer Bissen, den man genommen hat. Mittlerweile ist er schon essbar, denke ich. Und wird besser verdaut werden in Zukunft und alles andere werden wir sehen, was da noch an Ungewöhnlichkeiten kommt. Ich glaube halt, dass er damit die Rezessionswahrscheinlichkeit wieder wächst.
Ja.
Und dass das halt für und vor allem im Q3, Q4 dann Auswirkungen haben wird. Spätestens, wir haben ja heute auch schon beim Mittagessen ein bisschen Philosophie darüber, wann die Producer Prices anziehen.
Ja, also PPI muss es irgendwann widerspiegeln. Das ist absolut abnormal oder unnormal, dass das bei Handelszöllen von 50% oder diskutierten 150% auf China, dass, wo die Schiffe nachweislich nicht liefern, teilweise nicht anlegen, dass da in den Produzentenpreisen sich nichts bewegt. Das gibt's nicht.
Ja. Weiß ich auch so. Also das ist ganz, ganz komisch. Eine Frage, die ich noch nach habe zu den ganzen Zöllen, die deutschen Autobauer, VW sind ja besonders anfällig drauf. Ich glaube sogar VW produziert ja in den USA, auf die es ist ja explizit ausgenommen. Aber andere Autobauer stehen dann schon sehr unter Druck, denke ich.
Absolut. Ja. Vor allem wird der Druck von BYD immer stärker. Also BYD hat jetzt zum Beispiel Tesla überholt vom Absatzmarkt ja in Europa. Wird halt schwierig für die deutsche Autobauerriege da mit dem Schritt zu halten. Ne? Weil gerade gegen E-Autos, da hat man den Markt einfach, den hat man verpasst, also bei BMW und bei VW.
Mhm. Definitiv, ja. Also bin sehr gespannt drauf. Ein weiteres Thema, das du angesprochen hast, wo mich deine Meinung brennend dazu interessiert, ist, es gab ja eine neue Auktion von Staatsanleihen, was ziemlich in die Hose gegangen ist. Vielleicht kannst du mal zunächst uns abholen, was genau in die Hose gegangen ist bei diesem.
Also generell muss man wissen, es gibt halt bei Anleihen gibt's verschiedene Laufzeiten immer wieder. Also es gibt ja wirklich von Bills und Notes, die einen Monat laufen oder so, bis zu 100-jährigen österreichischen Staatsanleihen gibt's da alles Mögliche. Also eine Anleihe, die 100 Jahre lang begeben wird. Und es ist so, dass Anleihen verauktioniert werden. Das heißt, das findet in einer sogenannten Anleihe-Auction, in einer Auktion findet das statt, wo dann die Primary Dealer und die Secondary Dealer, also hauptsächlich Banken, Versicherungen, die das primär kaufen, die dann quasi das verauktioniert bekommen. Und da ist halt die Frage, wie viel wird abgenommen? Und das, was nicht abgenommen wird, muss halt dann zu einem höheren Preis bepreist werden, dass quasi mehr Volumen auf den Markt kommt und das dann aufkauft. Wenn gar nichts mehr gekauft wird, dann muss den Rest halt die Zentralbank schlucken oder man bindet es wirklich den Banken und Versicherungen auf den Bauch, zwangsweise. Mhm. Weil irgendwer muss es halt am Ende kaufen. Wenn die USA die Schulden aufnehmen, irgendwer muss es kaufen. Und am Buy of Last Resort ist halt die Zentralbank. Genau, und dementsprechend ist es so, also du gehst mit einem Zinssatz in die Auktion hinein, sagst, ich biete, keine Ahnung, Hausnummer 4,5% für die 20-jährigen Staatsanleihen USA und dann siehst du, wie viel du zu deinem Angebot wegbekommst und dann bleibt was über und dann sagst, okay, wie viel müsste ich nach oben gehen mit dem Zins, dass der Rest auch noch weggeht. Das nennt man dann den Tail und das war jetzt der zweitschlimmste Tail, den wir in der kompletten Laufzeit, also seitdem es die 20-jährigen Staatsanleihen der USA gibt, historisch, hatten wir jetzt die zweitlängsten Tail. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht ganz genau, wir waren über 5% in der 20-Jährigen, glaube ich. Und das ist natürlich unglaublich hoch für 20-jährige Schulden. Und dementsprechend ist das ein sehr, sehr starkes Indiz oder ein sehr, sehr starker Hinweis vom Anleihenmarkt, der sagt, wir glauben der Schuldenpolitik nicht. Wir haben jetzt 7% am Defizit wieder fiskalisch in den USA. Und die Staatsschulden explodieren komplett und refinanzieren. Wir haben schon so oft in dem Podcast dieses Refinanzierungsproblem angesprochen von den Staatsschulden. Die anstehen 7 Billionen US-Dollar, die dieses Jahr refinanziert werden müssen, zu 5%, die vorher zu 1,5% abgeschlossen waren. Du hast die dreifache Zinslast nachher. Also das ist natürlich ein super GAU.
Absolut. Und das ist was Donald Trump absolut nicht brauchen kann, wo er aber am langen Ende nichts tun kann. Ne?
Er kann nichts machen, weil der Anleihenmarkt ist ein Kapitalmarkt. Dem kann er nicht vorschreiben, ihr habt das zu kaufen zu dem Preis. Er kann es der Fed umbinden. Das kann er eventuell machen. Aber das ist natürlich inflationär, wie wir auch schon oft diskutiert haben. Zumindest wenn es Nachfrage wirksam wird, dann in der Wirtschaft. Und das wird es irgendwo über einen Mechanismus, aber das geht jetzt zu weit. Und genau, der Anleihenmarkt will ihn quasi in Fesseln legen, will Donald Trump da quasi irgendwie zähmen und will ihn zu Boden ringen und sagen, diese Politik, die du führst, die zerstört den US-Dollar, das ist die Aussage vom Anleihenmarkt. Umso höher die Anleihenrenditen steigen, umso schlimmer wird das werden. Also das ist wirklich eine ganz, ganz prekäre Entwicklung. Und zusätzlich in Japan hat sich auch einiges getan.
Ja, erzähl da vielleicht auch mal. Japan ja noch parabolischer Anstieg.
Ah, also in Japan geht's halt rund. Wir haben, ich weiß gar nicht, am 5. August, glaube ich, war das Yen Carry Trade, wo wir diese super Spitze gehabt haben im VIX auch, bei glaube ich, VIX 60, Intraday 45 oder so. Also einen wahnsinnigen VIX-Ausschlag. Volatilität ist gestiegen durch diesen sogenannten Yen Carry Trade und auch Equity Dispersion Trade, die da im System herum liegen, bedeutet einfach quasi, du kannst in Japan zu günstigen Zinsen, Nullzinsen Geld aufnehmen und das in den USA zu 3-5% veranlagen. Die Differenz, der Carry so genannt, die gehört an dir. Und wenn jetzt in Japan aber die Zinsen steigen, dann heißt das, dass du auf diese japanischen Schulden, die du hast, mehr zurückzahlen musst. Und dementsprechend, wenn sogar dann noch deine Papiere fallen, die du angelegt hast, S&P 500 oder so, dann hast du da auf einmal ein Negativgeschäft und du musst höhere Zinsen tilgen in Japan und dann musst du das Ganze unwinden, zurückzahlen, bevor du liquidiert wirst. Ja. Und das könnten wir jetzt ein zweites Mal sehen, weil in Japan die genauso die Anleihen explodieren. Ich habe sogar einen eigenen Bericht drüber geschrieben, aber ich habe die Zahlen jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Vielleicht, wenn du ein Substack aufmachst, kannst du es runterpredigen, die Zahlen. Aber die Inflation steigt an. Und die Yields steigen an, aber ich habe die Zahlen jetzt wirklich nicht mehr im Kopf.
Ja, ich habe Substack jetzt auch nicht eingeloggt.
Nein, macht nichts.
Die nächste Sache.
Ja. Vielleicht finde ich es raus,
aber...
Wie siehst du Japan?
Ja, schwierig, weil wir haben ja, also ich habe gerade die 30-jährigen Yields vor mir.
Ja.
Und die haben ja 2007, also der Chart geht bis 2007 zurück, den ich jetzt habe auf TradingView, mit 2,6% gestartet, ja, sind dann im Laufe der nächsten Dekaden bis auf de facto null gefallen. Also waren dann lange auf 0,05, 0,04 und so weiter, vor allem zwischen, sage ich jetzt mal, 2016 und 2021, 2022.
Ja.
Und 2023 definitiv nur noch am Steigen, mit kurzen Rücksetzern natürlich. Und das, was halt jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ist natürlich nochmal ein Anstieg von 2,2 auf 3%. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen bei Renditen auf Staatsanleihen.
Ja.
Das ist halt nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Und ja, ich habe es jetzt natürlich nicht so am Schirm, wie du das am Schirm hast, dass da... Und dann diese Carry Trades und so weiter aufgelöst werden, das ist, da ziehe ich mein Wissen aus deinem Substack auch. Aber es ist halt für mich definitiv wieder so ein Damoklesschwert mehr, das über den Markt schwebt. Und wieder so ein Unsicherheitsfaktor, der dazukommt, der vielleicht jetzt noch kein schwarzer Schwan ist, aber zu einem schwarzen Schwan werden könnte. Weil was viele halt nicht wissen, ist, dass der Bondmarkt bedeutend größer ist wie der Aktienmarkt.
Absolut, ja.
Und das ist halt was wichtig ist, ja.
Also ich habe da jetzt eben die Charts aufgeschlagen, 40-jährige japanische Bond-Yields, die bei Corona, also in der Finanzkrise eigentlich einen Trendkanal nach unten gebildet haben, der wirklich jahrelang nach unten gelaufen ist und die dann quasi in Corona einen Doppelboden ausgebaut haben, mit Corona dann das Tief und seitdem nur am Steigen sind.
Ja.
Und das ist schon mal das erste Indiz, wir gehen da in eine ganz andere Richtung. Ich habe von Anfang an gesagt, Corona ist ein fundamentaler Change im kompletten Finanzsystem und das sieht man in solchen Charts zum Beispiel. Und da haben wir dann noch die Inflation in Japan, die sich dann in einer Davos-Box, du hast es genannt, die Mutter aller Davos-Boxen. Ne?
Seit wann ist die in der Box, also im Seitwärtstrend?
1982.
Okay, naja, das ist ein bisschen... Also ich vergleiche das immer mit dem Aufziehen eines Spielzeugautos, wenn du noch die alten Spielzeugautos kennst, die man so zurück aufgezogen hat und dann losgelassen hat.
Natürlich, ja.
Und das zweite Wyckoffsche Prinzip ist ja, dass je länger so eine Box ist, umso katastrophaler oder umso exorbitanter, sagen wir so, ist der Anstieg. Ja? Und das will man ja, wenn man eine Bodenbildung hat, zum Beispiel in einem Chart, und das relativ lange vonstatten geht, dann ist der Anstieg meistens sehr, sehr stark und sehr, sehr parabolisch. Und wenn ich mir die Mutter aller Davos-Boxen da anschaue, dann habe ich deren.
Ja, also wenn die explodieren sollten nach oben, dann möchte ich auch gerne wissen, wo sich in so eine 40-jährige Davos-Box auflöst, in welche Höhen.
Das werden wir dann wissen. Aber da wird's ein paar, also das kann dann schon schwere Züge annehmen.
Und dementsprechend auch interessant dann die Yen-Futures. Also wenn man sich den Yen anschaut, der auch eben durch Yield Curve Control, was in Japan wirklich an der Tagesordnung ist, dass man die Zinsstrukturkurve regelt quasi. Aber wenn man sich den Yen-Future anschaut, dass man da quasi über eine sehr, sehr lang anhaltende Trendlinie nach oben ausgebrochen sind. Und wenn wir da jetzt die Trendumkehr vollziehen, auch mit hohem Volumen, by the way, dann bedeutet das halt irgendwie auch, also wenn der Yen da stark nach oben geht, dass man da in starke Probleme kommen könnten auf der Währungsseite her, aber eben auch auf der Kreditseite her.
Absolut, und wir werden uns jetzt im Nachgang zu diesem Podcast über diesen Yen-Future genau unterhalten und eventuell schauen, wie man den mit einem Trade abbilden kann.
Ja.
Wir können es dann vielleicht auf Substack teilen, wenn wir Ergebnisse finden.
Ja. Genau, Substack verlinken wir euch, also wer Interesse hat, da bin ich quasi täglich am Schreiben des Tagesgeschehens, also ich veröffentliche auch im Premium-Bereich Trades, die ich eingehe, und der Thomas macht jeden Morgen ein Tagesupdate, also seid bestens gerüstet in den Tag, startet hier mit einem Update von Thomas, jeden Tag um 5.30 Uhr in der Früh,
circa, wer will.
Circa. Und genau, und ansonsten seid ihr dann auch immer am Zahn der Zeit und wisst immer genau, was los ist an den Märkten.
Super. Ja, also sehr, sehr spannende Entwicklungen da mit den Yields. Definitiv was man am Schirm haben sollte. Was man auch am Schirm haben sollte, ist der Kryptomarkt. Da tut sich vor allem bei Bitcoin wahnsinnig viel. Neue All-Time-Highs im Bitcoin. Es gibt ja da verschiedene Meinungen zu Bitcoin. Ich habe ein bisschen recherchiert drüber. Die einen sagen, ja, es geht noch so auf 160 rauf und dann erleben wir den nächsten Kryptowinter. Die anderen sagen, wir marschieren durch auf unerreichbare Galaxie. Ja, Michael Saylor, das ist deine Frage oder die Frage an dich. Wie siehst du Bitcoin, wenn man noch nicht investiert ist? Würdest du jetzt noch einsteigen, wenn du noch keinen Bestand hättest? Beziehungsweise, ja, wie ist dein genereller
Standpunkt? Also ich muss Bitcoin ein Kompliment machen. Und zwar, ich bin ja einer der schärfsten Kritiker, vor allem zu der Aussage, Bitcoin ist digitales Gold und so weiter. Aber ich muss ihm jetzt ein Kompliment machen. Und zwar, erstens hält er sich sehr hartnäckig. Und zweitens hat er jetzt im letzten Abverkauf, letzte Woche, wirklich gezeigt, dass er zum ersten Mal, habe ich das beobachtet, das war sonst nie der Fall, aber zum ersten Mal habe ich beobachtet, dass er gegen den Aktienmarkt antizyklisch steigt. Sonst war immer so, dass die Korrelation eine abartig direkte ist, also zwischen den Risk-On-Märkten, sprich Nasdaq, NDX oder SPX, S&P 500 und Bitcoin-Korrelation sehr hoch ist, also die höchste Korrelation hat Bitcoin mit dem dreifach gehebelten Nasdaq. Mhm. Und letzte Woche hat sich das umgedreht und das habe ich schon sehr, sehr bemerkenswert gefunden, dass er nicht abverkauft hat. Er hat dann kurz abverkauft, ist jetzt aber auch wieder am Steigen. Stand heute, wo wir aufnehmen, ist er wieder
108.650.
Genau, fast 109.000 wieder oben. Also ist er da 1% wieder unter Alltime High, 1,5% von mir aus 2% unter Alltime High. Und genau, also meine Preistargets, ich bin bullish nach wie vor. Außer wir kriegen einen Black Swan, das kann man sowieso nie sagen. Also ja, wenn jetzt der Yen crasht, der Carry Trade crasht oder wir in eine Rezession plötzlich kommen oder Krieg kommt, dann sehe ich ihn natürlich abfallen, logischerweise. Wenn diese Dinge nicht eintreffen in den nächsten 2-3 Monaten, sehe ich, dass wir zyklisch ansteigen werden, weiterhin. Mein Target sind 130.000 bis 135.000. Ich nehme es konservativ. Mhm. Und werde dort meine Bestände abverkaufen, beziehungsweise meine Spekulationen in Altcoins auch auflösen. Auch ja. Wenn wir dann weiter steigen sollten auf 160, ist mir egal, aber ich bin da ja konservativ und das Measured Move Target mit Fibonacci 1,618er Extension Level ist eben genau bei 135.000.
Okay. Ja, ich sehe halt im Wochenchart, dass das Volumen sehr nachlässt. Deswegen sehe ich den Anstieg jetzt ein bisschen kritischer.
Ja.
Wird man schauen müssen, was jetzt am Ende des Tages rauskommt. Wir scheinen jetzt auch noch, wir nehmen hier am Samstag Nachmittag auf. Noch ist ja der morgige Tag, Bitcoin Trade ist ja durch. Aber sieht ein bisschen auch nach einem Doji aus momentan. Mhm. Also ja, mal schauen. Also ich weiß nicht, ob man nicht noch ein bisschen einen Rücksetzer sehen, bevor wir weiter nach oben gehen. Aber ist definitiv spannend natürlich. Ich habe die Bitcoin-Bestände, die ich habe, sind relativ gering. Das heißt, die werde ich durchhalten, glaube ich. Ja. Aber
also ich will gar nicht sagen, ob wir jetzt durchbrechen oder jetzt neue All-Time-Highs machen. Ich glaube nur nicht, dass der Bullmarkt vorbei ist. Das meine ich damit. Ob wir jetzt noch 3 Wochen brauchen und noch 2-3 Mal anklopfen müssen, das weiß ich nicht. Aber ja. Ich bin trotzdem weiter bullish bis auf 130, 135 und denke, dass das unsere nächsten Targets sein werden.
Sehr gut. Altcoins haben aber den Move nicht so mitgemacht.
Absolut, ja.
Wie siehst du das? Also
ich kann es schwer einordnen, weil ich jetzt auch nicht so der Krypto-Spezialist bin. Ich meine, ich habe den Markt getradet, seitdem ich, also 2017 trade ich den Markt, also jetzt auch schon 8 Jahre. Aber ich habe mich da auch nie so wirklich mit den ganzen Metriken auseinandergesetzt, mit Altcoin-Zyklus und Zyklustheorie. Natürlich kenne ich die ganzen gängigen Modelle, aber für mich haben vor allem Ethereum ist da weit hinten her, hat da noch viel Nachholbedarf und generell andere Coins genauso. Also wenn ich dann auch in die zweite, dritte Reihe schaue, zu Polkadot oder so, ja, ist jetzt ein älterer Coin, ist jetzt, manche würden Dino-Coin sagen, wie oft diffamiert wird. Natürlich nicht der heißeste Scheiß zurzeit, aber das sind halt Dinge, die sich noch gar nicht bewegt. Ne? Und ich bin da in 5, 6 Werte in der zweiten, dritten Reihe investiert, unter den Top 150 Coins circa, 50 bis 150, und warte halt, dass die dann antizyklisch da auch ihre Performance machen. Ich bin auch schon natürlich in der Gewinnzone drinnen, aber die bicken halt komplett am Boden. Mhm. Und da warte ich eigentlich schon auf eine Outperformance, eine relative Outperformance zu Bitcoin, auf das warte ich schon noch.
Ja. Okay. Ja, bin gespannt. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr schwach im Krypto-Thema. Ich kann da gar nicht viel zu den Altcoins sagen. Ich habe auch eine Position in Ethereum. Das war es eigentlich. Ja.
Für mich sind das halt auch alles spekulative Positionen. Also 100% absolut spekulativ. Das ist nichts für mein Langzeitdepot. Ja, oder das sind Dinge, die halte ich dann 2 Wochen bis maximal 2 Monate in so einem Bullmarkt. Und dann verkaufe ich das Zeug wieder ab,
ja,
und trade das auch dementsprechend. Also das sind für mich keine Buy-and-Hold-Positionen.
Ja, ja. Hast du deine Short-Position auf Nvidia noch offen?
Ja.
Ja. Wie siehst du es kommen? Also jetzt haben wir ja natürlich die Apple-Drohung kam mit 25%. Ja. Also wenn es Apple treffen kann, kann es ja prinzipiell jeden treffen, der nicht in den USA ja produziert. Meines Wissens produziert Nvidia auch nicht wirklich viel in den USA. Also das kann ja jetzt momentan jeden treffen. Plus das, was für mich noch erschwerend hinzukommt bei den Tech-Aktien ist, dass die Gegenmaßnahmen der EU, wenn sie denn in welche setzen sollte, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob da was Großartiges kommen wird, vermutlich dem Tech-Sektor treffen wird. Wie siehst du das? Bist du bei dahin short?
Also ich habe Dienstag und Donnerstag letzte Woche habe ich strategische Short-Positionen aufgebaut, aufgestockt oder neu eröffnet. Einerseits SPX geschortet, andererseits Nasdaq geschortet und auch separat Nvidia geschortet als Proxy für die Indizes, aber auch, weil meiner Ansicht nach sich in Nvidia eine SKS bildet. Mhm. Da hätte ich gerne deine Meinung dazu, was du zu der SKS sagst.
Ja, also wir können da durchaus in einer Distributionsphase sein, da brauchen wir nicht drüber großartig reden. Wir haben auch ein riesengroßes Gap nach unten. Das waren, wann war das? Lass mich kurz schauen. Das ist ein bisschen am
Apple. Also SKS, für die, die es nicht wissen, Schulterkopf-Schulterformation.
Genau.
Ist eine Trendumkehrformation, die halt da auf meiner Ansicht nach auf fallende Kurse deutet.
Also am 27. Januar haben wir einen riesen Gap nach unten in Nvidia. Da waren wir 16%, 17% unter Wasser. Was auch immer da für News gekommen sind, habe ich jetzt nicht mehr genau am Schirm. Dann wurde es natürlich mit dem Liberation Day und Co. sehr, sehr volatil. Wir sind jetzt aus einer wenn es eine Bullenflagge ist, dann sind wir aus der nach oben ausgebrochen mit hohen Umsätzen. Was man bei Nvidia halt jetzt am Schirm haben muss, sind die Earnings. Die sind übrigens am Mittwoch nachbörslich. Also da wird es definitiv dann spannend, glaube ich.
Jetzt am Mittwoch?
Jetzt den Mittwoch, ja, 28. Oh ja. Mal.
Muss ich Schwarz aufdoppeln.
Aufdoppeln. Das ist was so Schlaues. Ne? Aber ja, ist definitiv ein bisschen angeschlagener Chart. Nichtsdestotrotz hat man jetzt kurzfristig wieder neue Hochs gemacht. Ist schön nach oben gesprungen, das auch alles mit erhöhten Umsätzen. Also es ist so ein zwiegespaltener Schwert. Ich würde jetzt gar nichts tun in dem Fall. Ich würde aktiv, wenn neue Hochs entstehen. Ja, also wenn man ein neues Alltime-High macht, dann über 150, dann definitiv. Und die Nackenlinie, die von der dir angesprochenen Schulterkopf-Schulterformation ist bei $100.
Ja.
Also wenn es da drunter geht, noch einmal signifikant. Wir waren kurz am Liberation Day drunter, ansonsten aber nur sehr, sehr knapp alles, ja. Dann würde ich doch hier eher den Short bevorzugen. Also für mich ist das momentan weder Long noch Short, sondern einfach eine an der Seitenlinie stehende Position.
Also ich muss auch wirklich ganz klar sagen, Disclaimer, ich bin bei den Short-Positionen extrem eng im Stop-Loss.
Ja.
Ich bin da gleich rausgestoppt, also weil wir sind doch an signifikanten Marken in den Indizes, im SPX und so weiter, wo ich dann sehr schnell auch bullish drehe, wenn wir wieder in den Trendkanal draufkommen, in den vorigen, beziehungsweise in neue Allzeithochs erreichen, dann drehe ich relativ schnell wieder bullish und dann bin ich mit meinen Short-Positionen draußen, da brauchen wir nicht diskutieren. Trotzdem bin ich jetzt primär noch immer Bär. Also ich bin noch immer von einem strukturellen Bärenmarkt überzeugt, generell in allen Indizes und in der Wirtschaft. Aber das kann sich so schnell ändern. Da braucht nur Geldschwämme kommen und nominal sind die Werte auf einmal alle wieder oben. Also da muss man wirklich jetzt sehr granular arbeiten und wahrscheinlich ist es sogar das Beste, gar nichts zu tun, wie du richtig sagst. Und den Markt die Richtung entscheiden zu lassen und dann in die Richtung zu drehen, in die der Markt geht. Also man muss jetzt hier nicht zwingend Exposure haben. Ich bin ja einfach immer 60-70% in Cash nach wie vor.
Ja.
Also und dann noch dazu 15% Short und 30% Long. Die hebeln sich auch gegenseitig auf. Ne?
Ja.
Also Netto-Exposure habe ich vielleicht 15% oder so in eine Richtung. Also ich bin ja nicht wirklich investiert.
Ja, na, ist schon klar. Alles gut. Ich wollte es ja nur wissen.
Ja, ich wollte es auch nur erklären, dass die Zuschauer und Zuhörer da auch wissen, wie ich derzeit positioniert bin und dass ich da auch nicht wirklich direktionale Trades eingehen. Natürlich tue ich es, aber sehr gut gehedged und dann teilweise eine kleine Position, dafür mit hohem Hebel oder so, aber dann auch mit eigenem Stop-Loss.
Ja, absolut. Eine weitere Aktie, über die ich mit dir plaudern will, hat immer schon ein bisschen nicht reden schwer. Nicht wegen Bier, sondern ich habe heute schon sehr viel gesprochen.
Ja.
Novo Nordisk. Da kann man ja die spannenden News, dass die den CEO rausgeschmissen haben, was ich halt als so ein bisschen auch Warnsignal sehe, weil das für mich eine Ladefahre-Begründung wäre. Ja, Wegovy oder wer es, glaube ich, bekommt mehr Konkurrenz und so weiter und so fort. Ich meine, der hat das Ganze aufgebaut, ihn jetzt rauszuschmeißen, weil die Aktie ja natürlich bescheiden performt und über 50% im Minus liegt. Wie siehst du das? Ich glaube da, dass da jetzt ein bisschen noch Dreck nach oben kommen wird, möglicherweise. Weil Ad1, wenn jetzt ein neuer CEO übernimmt, wird der halt die Altlasten möglichst schnell ans Tageslicht bringen wollen, um dann durchstarten zu können. Und Ad2, ist das für mich eine sehr dubiose Geschichte gewesen, diese schnelle Entlassung des CEOs.
Also von vornherein, ich kann zu dem Thema wenig bis gar nichts sagen, weil ich es einfach nicht weiß, weil ich zu wenig in dem Thema auch drinnen bin. Ich weiß auch die Vorwürfe nicht und etc. Ich kenne den CEO auch nicht wirklich. Ich habe mich mit Novo auch wirklich wenig beschäftigt. ich habe es ganz kurz gelesen und ich habe mir dasselbe gedacht wie du. Das stinkt irgendwie. Und ich könnte mir, und das ist jetzt wirklich ins Blaue geraten, und ich möchte auch niemandem was unterstellen, aber ich tippe da eher, warum auch immer, tippe ich da irgendwie auf so eine Sache wie einen Sexskandal oder so, auf irgendwelche, auf dass er Mitarbeiterinnen irgendwie, keine Ahnung, oder was auch immer. Ich will nichts unterstellen, das ist reines Bauchgefühl, dass man denkt, weil es gibt, die Begründung gibt es nicht her, die derzeit irgendwie da ist. Also der hat das Unternehmen wirklich auf Höhen geführt. Das ist ja wirklich, Novo ist eine absolut tolle Aktie. Ja. Also irgendein Dreck muss da jetzt raufkommen. Ob der jetzt wirklich fundamental das Unternehmen betrifft oder die Person, den CEO selbst, weiß ich nicht.
Wir müssen sehen, ja. Ich aus charttechnischer Sicht nämlich sehr, sehr interessant, weil ich jetzt bei 365 norwegischen Kronen, dänischen Kronen, ist dänische Kronen, ja, oder? Wie ist die Währung? Dänische Kronen, ich glaube schon. Ja. Also ich habe jetzt den Chart von der dänischen Börse offen. Ist ein extremes Unterstützungswiderstandsniveau. Und da waren wir schon mal knapp dran, da auf diesem Niveau hier. Und du siehst hier ein paar Mal die Aktie Unterstützung, Widerstand, jetzt sind wir wieder auf diesem Niveau. Und wenn es da drunter geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es nochmal einen Stock tiefer geht.
Magst du mir da mal ein Fibo hinzaubern?
Fibo? Von wo weg?
Willst du das Fibo gern haben? Wo ist die Worte angefangen, die auf jetzt
probieren? Ja, das ist schwer zu sagen.
Ja, okay, das ist wirklich schwierig.
Das ist schwer zu sagen, ja. Also wir können einen Wochenchart wechseln, aber es
schaut aus wie Cisco.
Also wir können,
Enron.
Ja, das kommt halt katastrophal wieder. Im Wochenchart schaut es noch katastrophaler aus. Also wir können mal ein, für die Podcast-Zuhörer ein Fibonacci starten bei 95 dänischen Kronen. Ich hoffe, das heißt dänische Kronen, die Währung.
Ich denke schon.
Wir sind schon unter das 38er gefallen eigentlich von da aus. Also wäre eigentlich schon bearish. Ja, also spannende Sache, weil ich halt für mich schon die Aktie für wertvoll halte, weil ich die definitiv auch auf dem Kurs, auf dem Kaufzettel habe, aber halt nicht weiß, ob das jetzt schon alles gewesen ist. Ich warte hier natürlich auf eine charttechnische Bodenbildung, ob die kommt oder nicht, kommt sei dahingestellt. Aber ja.
Dänische Kronen stimmt.
Dänische Kronen stimmt, ja.
Naja. Ja, also Novo Nordisk ist ein fundamental super, super tolles Unternehmen, meiner Ansicht nach. Ich finde es auch gut geführt, wobei man das jetzt eventuell in Frage stellen kann. Das müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Aber eine der Vorzeigeaktien in Europa. Ich hoffe halt nicht, dass es so ein Ende nimmt wie bei Wirecard, wo man auch geglaubt hat, das ist der super DAX-Bulle, das einzige Technologieunternehmen in Deutschland. Dann ist alles nur Fugazi und der CEO setzt sich nach Singapur ab mit weiß ich nicht wie viel Millionen und Milliarden.
Ja, die er dort vorher versteckt hat. Nein, das wird es nicht sein, denke ich, aber ja, definitiv etwas, was...
Aber die Medikamente, das macht ja Schule, die Abnehmspritze und so weiter, die haben ja Markt, das ist ja nicht so, ne? Und was machen die sonst? Bluthochdruck, glaube ich, Insulin und
solche Geschichten. Ja.
Also, das sind ja Dinge, die braucht die Welt, ne?
Ja, absolut, absolut, ja.
Und da sind sie Marktführer.
Da sind sie Marktführer und das haben ja auch genügend Produkte in der Pipeline. Ne? Das ist halt schön. Aber es ist halt was für mich, weil du vorher Schulterkopf-Schulter-Formation.
Sehr schön.
Ist halt eine wunderschöne Schulterkopf-Schulter-Formation mit Retest.
Ja gut, das Target ist aber eigentlich dreimal abgeholt.
Ja, das ist natürlich schon sechsmal abgearbeitet.
Der Measured Move.
Das ist definitiv spannend. Ja, Dominik, hast du noch ein Thema, das wir bequatschen könnten?
Ja, generell, also die Phase, in der wir jetzt sind, also ich würde gerne noch ein bisschen auf den SDX oder NDX eingehen, also Nasdaq und den S&P 500, zu deiner Meinung, weil du bist halt auch schon, auch wenn man es da nicht ansieht, ein alter Hase an der Börse.
Danke. Was willst du trinken?
Kannst nachher gerne nachschicken. Aber du hast halt dann wirklich viel Erfahrung und ich halte mich da auch wirklich an deine Expertise oft, weil ich halt, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin quasi im Bullenmarkt groß geworden. Ich habe wenige Rücksätze erlebt, die massive Auswirkungen hatten. Ich habe Corona habe ich mitgemacht, aber ich habe 2008 nicht miterlebt. Und da frage ich dich halt immer, wie du diese Bärenmärkte oder Crashes auch miterlebt hast und was du da jetzt erwartest. Und auch technisch bist du da eine absolute Koryphäe, wo ich die Hand ins Feuer lege und dir wirklich das große Vertrauen schenke. Es ist, meiner Ansicht nach sind wir halt wirklich an einer wegweisenden Stelle. Ne? Und ich frage mich, wenn wir jetzt wirklich bullish werden sollten, wenn wir wirklich neue All-Time-Highs haben und so weiter, dann ist ja der Grad auch mal, werden die Retail-Investoren nochmal reingesogen in den Markt und dann abverkauft oder ziehen wir wirklich durch? Und meine erste Frage ist, wenn wir wirklich durchziehen sollten und nicht abverkaufen, ich meine, wir sind jetzt schon in einem 17 Jahre dauernden Bullenmarkt mit kurzer Corona-Unterbrechung. Wie lang soll der gehen? Soll der 30 Jahre dauern, oder?
Der 30-Jährige kriegt halt auch 30-Jährige
Dornen. Ja, gut,
okay, oder nicht 30-Jährige Dornen.
30-Jährige Bullenmarkt.
Nicht 30-Jährige Dornen. Ja, prinzipiell bin ich natürlich auf deiner Seite. Also das ist schon, was wir da jetzt, wenn man das ist, jetzt schauen wir das mal im Monatschart an, aber das ist ja schon Wahnsinn.
Ja. Das ist
also
ja Parabel.
Da hast du im Prinzip Dings, ja.
Also, das ist ja der Enron-Chart selbst.
Naja, ist ein bisschen übertrieben.
Ja, aber
das schaut halt schon krass aus. Nein, aber was ich mir schon vorstellen kann, dass wir jetzt in eine Phase kommen, die wir eigentlich so von 2000 hatten bis 2009, wo man eigentlich so in einem breiten Band zwischen, sage ich jetzt mal, 800 und 1600 halt hin und her gebändelt sind. Ja. Also ich sehe jetzt vielleicht gar nicht unbedingt, also natürlich war da ein Bärmarkt dabei, klarerweise, wenn du von 1600 auf 800 runtergehst, ist ein Bärmarkt dabei. Also durchaus volatile Phase, aber eher seitwärts gerichtet, weil ich sehe es wie du. Ich meine, was jetzt für mich ist die nächste Earnings Season so ein bisschen noch ein Gradmesser. Ja. Mhm. Weil wenn da die Gewinne nicht weiter steigen, ja, und das ist, sie müssen nicht einmal fallen.
Nein.
Ja.
Erwartungen.
Die Erwartungen müssen nur nicht getroffen werden.
Ja.
Dann wird es halt kritisch. Und das ist halt schon was ich sehr kommen sehe, weil wir halt schon sehr gut bewertet sind und weil das Wachstum halt einberechnet ist, quasi in die Kursen, die wir jetzt stehen, in den Speaks, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Und wenn die in den nächsten Earnings Season nicht kommen, und die nächste Earnings Season wird die Earnings Season sein, wo man schon ein bisschen die Schatten der Zölle sehen wird,
ja.
Wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig durchschlagend, aber ein bisschen. Und dann wird's halt spannend. Das Zweite, was ist halt sehr interessant ist, wird der Konsument sein. Ne? Wird der Konsument sich noch das alles leisten wollen oder wird der Konsument zurückhaltend? Wenn er zurückhaltend wird und die Rezession kommt.
Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, Ausfallsraten bei Autokrediten in den USA Oldtimer.
Ja.
Genauso wie bei Wohnungsrückzahlungen.
Ja. Also das wundert mich nicht, wundert mich überhaupt nicht. Und das sind halt ein paar Damoklesschwerter, die über den Köpfen der Börse da schweben. Und das muss man halt am Schirm haben. Und ich glaube, das werden sehr volatile, wir sind schon in volatilen Zeiten. Ich glaube, dass wir in sehr volatile Zeiten bleiben werden, ja, mit zwischenzeitlichen natürlich ein bisschen weniger schwankenden Dingen. Aber es ist schon so, dass ich da definitiv jetzt mal sehe, großartige neue, also schon All-Time-High, wie du gesagt hast, dass die Retail-Investoren nochmal reingehen. Aber so, dass der Markt jetzt wirklich schnell Richtung 7000 zieht, das sehe ich jetzt so nicht. Mag ich, möglicherweise liege ich am Ende des Jahres komplett falsch und wir stehen auf 7500, ich weiß es nicht, ja. Aber das ist halt schon sehr, sehr unwahrscheinlich bei all den Hürden, die da jetzt vorliegen. Also ich stelle mir das irgendwie so vor wie ein Bergsteiger, der den nächsten Berg zwar sieht, aber die nächsten 7 Berge, die hinter dem Berg sind, siehst du ja nicht. Und das wird halt ein bisschen kritisch. Das heißt, ich glaube schon, dass wir jetzt eher in eine volatilere Seitwärtsphase übergehen werden, wie die dann nicht mehr ausgeht. Aber wie gesagt, du kennst meine Meinung, ja, ich folge dem Preis und folge vor allem dem Volumen.
Absolut.
Und das Volumen wird sehr entscheidend sein bei der Frage, ob die Retail-Investoren nochmal reingedrängt werden, weil wenn das Ausbruchs auf neue All-Time-Highs mit niedrigem Volumen ist, dann das beantwortet das die Frage und dann bin ich mega bearish. Ja,
ja. Ja, ja, vor allem, ich sehe es auch irgendwie so, dass wir jetzt eben diese typische Sell-and-Make-Go-Away-Stimmung haben, gar nicht so wegen der Saisonalität, sondern auf Tariffs bezogen. Also wir haben ja diese 90 Tage, die Tag für Tag verstreichen. Ich glaube, sind wir im ersten Drittel, sind wir schon um.
Ich weiß nicht, von welchen 90 Tagen du sprichst. Es gibt ja schon so viele
90-Tage-Fristen. Aber es schaut wirklich danach aus, als hätten die großen Handelspartner nach wie vor keine Einigungen. Also es gibt weder mit China was, es gibt mit Europa nichts. Also in Europa ist sogar negativ jetzt 50% Zölle, die jetzt im Raum stehen. Es gibt mit den großen Handelspartnern gibt es nichts. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Und wenn der Markt das realisiert oder wenn sich das rauskristallisiert, dass es so ist, dann ist es ein absolutes Katalysator-Event, das nach unten sich entladen wird. Das ist so meine Prognose. Und ich rechne halt, dass es so Richtung September dann auch wirklich Fahrt aufnehmen wird und da dann auch gleichzeitig die Rezession in den USA eintritt. Viele Ereignisse, die da eben so auf drittes Quartal diesen Jahres hindeuten.
Ich sehe halt den großen Abverkauf ein bisschen weniger wie du, weil das ist das, was Donald Trump noch weniger brauchen kann. Ja, es sind viele Boomer, die jetzt in Pension gehen, viele Boomer, die ihre
eine Pille muss er schlucken, irgendeine.
Ja, natürlich. Aber er will ja, ich meine, er selbst wird wahrscheinlich nicht wiedergewählt werden, wobei ich traue mittlerweile alles zu. aber die Republikaner wollen ja wiedergewählt werden.
Ja.
Insofern müssen sie schon auf die breite Masse da jetzt aufpassen. Und ich glaube, dass halt da, gerade wo jetzt so viele Leute dieser Generation mit ihren IRAs und wie sie auch alle heißen, diese ganzen Steueransparaktien, Ansparprogramme, wenn das jetzt in einer Phase kommt, wo man wirklich, sag mal, noch einmal auf ach, keine Ahnung, 3600 Punkte fallen, bis im wann war es? Nein, Covid war mal viel tiefer. Also wenn wir da nochmal runterfallen einfach und vielleicht sich 50% abgeben, ja, von 6000 auf 3000 runtergehen, dann ist das für die natürlich eine Vollkatastrophe, weil die gerade, wenn sie zu entsparen anfangen, halt die Aktien um 50% billiger quasi verkaufen müssen. Deswegen glaube ich nicht, dass er da zu viel riskieren wird. Es wird ihm zu einem gewissen Teil egal sein und zu einem gewissen Teil wird es ihm definitiv nicht egal sein können.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass er irgendeine bittere Pille schlucken wird müssen. Es stellt sich nach wie vor, und es gibt keine Lösung dafür, der Anleihemarkt hält ihn in Fesseln. Es gibt keine Lösung für das Schuldenproblem. Es gibt keine Lösung für die Refinanzierung. Das artet alles aus und das ist schwer inflationär, wenn das so weitergeht. Und dann frisst sowieso den Mittelstand weg, der eh schon nicht mehr zahlen kann, der mittlerweile schon zahlungsunfähig ist. Also die Frage ist, was kippt als erstes um? Und da kommen wir dann wieder, schließen wir den Kreis wieder zu den nächsten Quartals- oder übernächsten Quartalszahlen von mir aus. Am Ende muss es der Konsument kaufen. Und wenn der Konsument kein Geld hat, kann es der Konsument nicht kaufen.
Ja. Und vor allem hast du einen Kaskadeneffekt, dass dann die Immobilienkredite wieder fallen und so weiter. Es bleibt ja dann nicht bei einem. Das heißt, man muss extrem aufpassen, dass dieser erste Dominostein, wenn er den umfällt, den zweiten nicht umhaut. Und das ist, glaube ich, ein Drahtseilakt vom Feinsten. Ja. Und ist natürlich die Gefahr. Aber ich sehe momentan jetzt die Börsen nicht abstürzen. Das sehe ich nicht. Ja. Aber kann sich natürlich mit einem schwarzen Schwan sofort ändern, klarerweise.
Ja, gut, die können wir sowieso nie predikten. Also ich meine, ob da jetzt wirklich einer um die Ecke kommt, wissen wir nicht. Ich glaube halt, dass China so ein großes Katalysator-Event sein wird. Der Zoll, die Einigung, die nicht eintreten wird. Und das, also ich sehe es halt einfach schwer inflationär und ich sehe da den Konsumenten dahin schmelzen. Ab September spätestens.
Ja,
ich sehe da keine Lösung. Sagen wir es so.
Ja, eine Lösung wird es wahrscheinlich eh nur über die Zeit geben. Ja, dass man das ein Problem nach dem anderen abarbeitet, dass man versucht, wieder die Handelsparieren, wenn sie dann jetzt aufgebaut werden, wieder ein bisschen besser zu gestalten. Aber ich sehe es als, ja, ich sehe einige Baustellen, und deswegen sehe ich diesen volatilen Markt. Es werden vielleicht auch irgendwann dazwischen gute Nachrichten kommen von irgendetwas und so weiter. Also deswegen sehe ich einen volatilen Seitwärtstrend, ist meine Prediction für die nächsten Monate.
Ja. Es ist auf jeden Fall eines, es ist unsicher, das ist einmal ganz klar. Und die Frage ist, wie geht man an der Börse mit Unsicherheit um und vor allem auch, wie sichert man sich gegen fallende Kurse ab? Und das ist ein Thema, mit dem hast du dich jetzt sehr lange auseinandergesetzt. Du hast da wirklich, glaube ich, jedes Buch in dich aufgesogen, was es zu dem Thema gibt. Jedes YouTube-Video, jede Ausbildung genossen zu dem Thema, mit vielen Investoren spezialisiert zu dem Thema geplaudert. Und du hast aus dem Ganzen einen Kurs gebastelt, den du zu meiner Ansicht nach einem Spottpreis hergibst. Die Anmeldung ist noch bis Montag offen, glaube ich.
Ja, Montag werden wir noch offen lassen, weil Börsenfeiertag ist, genau.
Magst du uns ein bisschen was erzählen?
Ja, Zerohedge ist ein Börsendienst. Und wie du sagst, ich habe sehr, sehr viel recherchiert zu dem Thema, tausende Backtests, glaube ich, gemacht mittlerweile. Und ist mega spannend, glaube ich, weil gerade für solche Phasen natürlich mega wichtig, dass ich halt ruhig schlafen kann. Und das ist, muss ich aber gleich vorweg schicken, es ist jetzt nicht irgendwie was für einen Bärenmarkt. Ja, also es ist schon was für solche Black Swan Events. Also wenn wirklich was kommt. Und ich glaube, wir haben jetzt einige davon in dieser Podcast Folge erzählt. Also wenn dieser Kaskadeneffekt kommt tatsächlich, dann wird das die Mutter aller Black Swan Events wahrscheinlich sogar werden. Und dann wird das die Finanzkrise in den Schatten stellen und dann halt gehedged zu sein und dann diese Hedges zu haben, ist natürlich dann eine großartige Sache. Das heißt, wir werden das mit Optionen umsetzen. Wir werden das mit einer, am Ende des Tages ist es wieder eine recht einfache Strategie. Also die Core-Strategie ist recht einfach. Die Satellite-Strategien sind ein bisschen schwieriger umzusetzen. Man muss schon ein bisschen Erfahrung haben im Optionshandel, aber es ist definitiv umsetzbar. Und ja, für mich ist es halt ein super Instrument, um Art 1 ruhig schlafen zu können und Art 2, wenn der Crash kommt, massiv davon zu profitieren, weil der große Vorteil ist halt, wenn mein Depot nehmen wir es an, 5. SPX fällt um 50%, ja, mein Depot fällt um 50% und die Hedges schaffen es, diese 50% abzufedern, dann habe ich ja nicht nur nichts verloren, sondern habe auch Kapital auf der Seite, wo ich um 50% tiefer kaufen kann. Das heißt, ich habe einen Win-Win-Effekt in dieser Situation. Und das ist natürlich was Wunderbares. Und deswegen werden wir das probieren. Wir werden das probieren. Und das ist das nächste Wunderbare an diesem Börsendienst. Wir werden es probieren, kostenneutral zu machen. Das heißt, wir werden das versuchen, selbst zu finanzieren. Das ist natürlich ganz klar. Das birgt auch Risiken. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die sind abgefedert durch die Hedges. Und ja, die Backtests sind hervorragend. Backtests sind halt auch auf die Vergangenheit bezogen. Heißt nicht, dass ich in der Zukunft auch so kommen muss. Aber ich bin guter Dinge, dass das alles klappen und hinhauen wird. Und wie gesagt, wir starten dann am nächsten Börsentag, das ist der Dienstag, mit dem Aufbau des Hedging-Depots. Funktioniert natürlich nur, wenn jetzt der WIX explodiert. Am Dienstag können wir es natürlich nicht gleich starten, aber wir werden zeitnah starten, sagen wir so. Und dann gut schlafen.
Ja, also ich habe mir das Ganze angeschaut, den Börsendienst, und ich bin das ein bisschen durchgegangen und natürlich mit Thomas auch drüber geplaudert. Und ich finde es wirklich eine fantastische Sache, weil das ist halt das, was vielen Leuten den Schlaf raubt, diese Unsicherheit. Und ich habe auch schon viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, ja, sie brauchen genau diesen Börsendienst, weil sie haben über die letzten 15 Jahre Bullenmarkt solche ETF-Portfolien angesammelt und sie brauchen da jetzt keinen 30% Drawdown drinnen haben.
Ja.
Und dementsprechend, wenn du dann zu günstigem Geld oder sogar selbst finanziert hedgen kannst, nun weiß nicht, wie es funktioniert. Also ich glaube, dann ist man da genau richtig. Und Thomas, Gratulation zu dem Börsendienst. Ich finde das echt, echt genial, weil das ist wirklich was die Welt braucht.
Ja, freut mich. Ja, also ich bin guter Dinger und du bist ja dabei.
Ich wünsche dir
viel
Glück für den Start auf jeden Fall.
Wir werden berichten. Dankeschön. Ja, super.
In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe.
Ciao, ciao.